berühmtesten Stellen in der Bibel wahrscheinlich, oder eine sehr berühmte zumindest. Und eine von sieben, beziehungsweise je nachdem, wie man, also wen man fragt und wo man nachliest, acht Stellen im Johannesevangelium, die Jesus mit Ich bin einleitet. Es gibt ja dann noch mehr Ich bin-Worte, aber diese sieben beziehungsweise acht, die haben eben irgendwie eine besondere Bedeutung oder die weisen besonders auf den Heilsplan Jesu hin, also Gottes hin. Die anderen Stellen haben immer einen etwas tieferen Hintergrund. Und Jesus bezieht diese Worte, diese Ich bin-Worte eben auf sich, verwendet Symbole wie das Brot, das Licht. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte, da haben wir ja die Predigt von Andreas gehört. Ich bin die Tür, die Predigt vom Helmut letzte Woche. Ja, und heute, ich bin die Auferstehung. Beim Begriff Auferstehung, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich denke da sofort an Ostern. Das ist so der erste Impuls. Tod, Auferstehung von den Toten. Und wenn man diese Stelle aber liest, und ich werde sie euch dann komplett vorlesen, im Johannesevangelium, dann wird man drauf kommen, halt, da geht es aber nicht um Jesus allein, sondern eigentlich um die Auferstehung des Lazarus. Und an Lazarus statuiert Jesus ja ein Exempel. Und was das für eins ist, darauf gehe ich heute näher ein. Und ich lese euch jetzt diese doch sehr lange Stelle vor, aber irgendwie kann man da nichts weglassen, weil sonst fehlt ein Teil der Erzählung. Also wer gern mitlesen möchte, in Johannes 11, Verse 1 bis 40 oder sowas, die Auferweckung des Lazarus. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen: Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar gemacht werden und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein: Meister, vor kurzem haben die Leute in Judäa versucht, dich umzubringen, und jetzt willst du wieder dorthin? Jesus antwortete: 12 Stunden am Tag ist es hell. Wer sicher laufen will, muss diese Zeit nutzen, denn nur bei Tageslicht sieht er den Weg. Wer nachts unterwegs ist, stolpert in der Dunkelheit, weil das Licht nicht bei ihm ist. Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten: Na, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie glaubten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete vom Tod des Lazarus. Deshalb sagte Jesus ihnen offen: Lazarus ist tot, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern: Ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Als sie in Bethanien ankamen, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien ist weniger als 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du doch nur hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, warum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu, unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Maria stand sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden, die Maria trösten wollten, sie will am Grab weinen. Darum standen sie auf und folgten ihr. Aber Maria lief zu Jesus. Sie fiel vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du nur gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, komm, Herr, wir zeigen dir es. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb? Da war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Hebt den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein, er ist doch schon 4 Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst? Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Und danach, das lese ich dann jetzt nicht mehr, aber viele von den Juden, die dort gewesen waren, glaubten dann an Jesus, aber einige auch nicht und liefen dann schnell zu den Pharisäern, um Jesus quasi zu verpetzen. Ja, diese Erzählung vom Lazarus beginnt damit, dass wir lesen können, dass Jesus davon hört, dass ein guter Freund von ihm schwer erkrankt ist. Und damals war ja, wenn jemand schwer erkrankt ist, war das wirklich sehr ernst, weil es gab ja nicht die Medizin von heute, sondern das war wirklich, also wenn jemand eine Grippe bekommen hat oder wirklich hohes Fieber hatte, war das wirklich ein bedrohlicher Zustand. Und Jesus handelt so, wie man es oft lesen kann über Jesus. Er rennt nicht sofort los, ja, ich muss jetzt Lazarus schnell heilen, sondern er nimmt sich Zeit. Er ist eine ungestresste Person. Warum ist Jesus so? Weil er einfach das hundertprozentige Vertrauen und Wissen hat in Gott und sich sicher ist, dass er Lazarus wieder zum Leben erwecken kann, egal was passiert. Er deutet das auch im Vorfeld ja bereits an, dass er an Lazarus eigentlich ein Exempel statuieren will. Das lesen wir in Johannes 11,4. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Also Jesus wartet bewusst noch 2 Tage, wissend, dass sein Freund sterben wird in der Zeit. Und erst dann macht er sich mit den Jüngern auf nach Judäa. Und die sind natürlich nicht unberechtigterweise verunsichert und geben zu bedenken, ja, hallo Jesus, du bist vorher fast gesteinigt worden dort. Bist du dir wirklich sicher, dass das vernünftig ist, dass wir dort hingehen? Und wenn man schnell drüber liest, könnte man meinen, okay, ja, das ist der Grund für die Verzögerung von Jesus, weil er halt überlegt, naja, soll er dort wirklich hingehen und ist es nicht so gefährlich? Aber Jesus stellt seinen Jüngern gegenüber 3 Punkte klar. Erstens, dass er keine Verfolgung befürchtet. Er spricht ja, wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, denn der sieht das Licht dieser Welt. Oder in der Luther-Übersetzung kann man auch sehen, er sieht den Weg. Und das ist auch wieder zweideutig, weil Jesus selbst ist ja das Licht der Welt und der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, das ist insofern zweideutig. Auf der einen Seite, ja, wenn man bei Tage reist, sieht man seinen Feind kommen. Auf der anderen Seite, wenn man per Tage reist, sieht jeder, das Licht der Welt kommt, also Jesus kommt. Er stellt auch klar, dass Lazarus bereits tot ist. Also, dass er sich quasi jetzt auch nicht mehr besonders beeilen muss, um hinzukommen. Und vor allem, dass er seinen Jüngern eine Glaubenslektion erteilen möchte. Weil sie immer wieder zweifeln. Das können wir lesen. Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben wirklich heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Also Lazarus ist tatsächlich schon 4 Tage tot, als sie ankommen in Bethanien. Und nachdem es ein jüdischer Brauch ist, dass Tote möglichst am Sterbetag oder gleich am Tag danach begraben werden, kann man also annehmen, dass der Lazarus wahrscheinlich schon dass es etwa 5 Tage her ist, dass er verstorben ist. Also es ist so, als wollte Jesus wirklich keinen Zweifel daran lassen, dass Lazarus wirklich tot ist. Also quasi, was gibt's mehr als an Beweis als ein Begräbnis? Und noch dazu, begraben Juden verwenden keine Särge üblicherweise, sondern da werden die Menschen eben die Toten in Leinentücher gewickelt. Also es ist eindeutig, also man kann nicht einmal sagen, naja, der ist nie im Grab drinnen gelegen oder nie im Sarg drinnen gelegen, sondern das ist wirklich ganz eindeutig, dass er tot war. Und viel eindeutiger geht's ja dann wohl nicht mehr. Und Bethanien liegt nahe bei Jerusalem, auch das können wir lesen, wo viele Juden eben kommen zum Trost von Maria und Martha. Und vielleicht eignet sich deshalb auch der Lazarus, weil er auch scheinbar ein sehr beliebter Mann war, also ist das so besonders herausragend, um eben diese Größe Gottes zu zeigen. Und deswegen nutzt Jesus diese Gelegenheit sozusagen, um dieses Wunder genau da geschehen zu lassen. Und ab Vers 21 nähern wir uns dann dieser entscheidenden Stelle. Martha geht ja Jesus entgegen und konfrontiert sie mit einem Vorwurf. Herr, wärst du doch nur hier gewesen, dann wäre doch mein Bruder noch am Leben. Und andererseits gibt es ihm aber irgendwo auch zu verstehen, dass sie ihm vertraut und dass sie auch daran glaubt, dass Gott eben Wunder tun kann. Mit dem Satz, aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Also irgendwo schwingt auch unterschwellig so diese Bitte mit, ja, aber kannst du nicht doch noch was tun, Jesus? Und Jesus antwortet ihr sofort, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha erwidert, als brave Gläubige, ich weiß, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Und das ist, wie so häufig, ist Jesus' Aussage mehrdeutig. Dein Bruder wird auferstehen. Und wenn man das im jüdischen Kontext sieht, ist das so, im Judentum gibt es insgesamt sehr wenig Überlieferung und Beschäftigung über das Leben nach dem Tod, also zumindest nicht so wie im Christentum, wo das doch eine sehr zentrale Rolle spielt. Und es hat auch schon zur Zeit Jesu verschiedene Lehren darüber gegeben, also bekannte Gruppierungen, die Sadduzäer und die Pharisäer. Und die Sadduzäer zum Beispiel glaubten gar nicht an die Auferstehung. Also da war das mit dem Tod quasi vorbei. Und die Pharisäer wiederum schon. Und die Pharisäer haben, also dieses pharisäische Judentum hat das heutige Judentum sehr stark geprägt. Ja. Also die Pharisäer glaubten damals an die Auferstehung am letzten Tag, eben wenn der Messias wiederkommt. Für die Juden, für die meisten Juden ist ja Jesus nicht der Messias, sondern sie warten auf die Wiederkehr, also so wie wir auf die Wiederkehr von Jesus warten, warten die Juden eigentlich bis heute auf die Ankunft des wahren Messias. Außerdem sind messianische Juden, aber das klammern wir jetzt einmal aus. Also, dass eben der Messias am Ende der Tage wiederkehren wird und die Toten zum Leben auferwecken wird. Also man kann annehmen, dass auch die Martha diesen Glauben gehabt hat. Und wenn man das in dem Kontext sieht, sagt sie die Aussage, ja, ich, so quasi Jesus, das weiß ich schon, am letzten Tage wieder auferstehen. Und Jesus antwortet ihr, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und wie gesagt, Martha ist sich bewusst, dass die Auferstehung am letzten Tag stattfinden wird und Jesus spricht aber von einer anderen Auferstehung, nämlich von ewigem Leben nach dem Tod, dem Leben eben mit Gott auf das wir, wenn wir an Jesus glauben, eben nicht warten müssen, bis Jesus noch einmal kommt. Sondern durch seinen eigenen Tod ist eben auch unser Tod überwunden. Und was ich so schön finde, wie es so oft in der Bibel ist, in dieser Aussage steckt aber noch mehr. Also nicht nur die Auferstehung am letzten Tag oder die Auferstehung unmittelbar nach unserem irdischen Tod, sondern auch die Auferstehung, damit wir Leben jetzt im Leben haben, im irdischen Leben. Und Martha glaubt Jesus, dass er der Messias ist. Weil als er sie fragt, glaubst du das? Dann antwortet sie, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Also quasi, ja, ich glaube, du bist Jesus, der Messias, auf den wir Juden alle warten. Und das ist eigentlich der Punkt, wir brauchen ja eigentlich diese irdische Auferstehung nicht. Also eigentlich hätte es auch gut sein, hätte Jesus genau da aufhören können und sagen können, ich bin der Messias, Lazarus ist wieder auferstanden, bei Gott, ihm geht's quasi jetzt gut, sorgt euch nicht, lebt euer Leben. So hätte er aufhören können, aber Jesus wäre halt nicht Jesus, wenn er da aufgehört hätte. Sondern er will uns eben zeigen, dass es mehr gibt als nur das Leben nach dem Tod. Eigentlich, wie gesagt, brauchen wir die irdische Auferstehung nicht, aber Jesus möchte an Lazarus eben dieses Exempel statuieren, dass er ihn doch zum Leben erweckt. Einfach mit der letzten verzweifelten Hoffnung oder dem Versuch, dass er die Menschen endlich dazu bringt, ihm hundertprozentig zu vertrauen und ihm zu glauben. Und als er Lazarus Grabstein eben öffnen lässt, betet er eben laut: Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst, aber ich sage es dir wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Weil, was hätte Jesus tun können? Er hätte Lazarus auch heilen können von 100 Kilometer Entfernung. Er hätte Lazarus still und heimlich zum Leben erwecken können, ohne Publikum. Er hätte ihn im Vorfeld von seiner Krankheit heilen können. Und dennoch entschließt er sich eben diesmal ein großes Wunder geschehen zu lassen. Eben in der Hoffnung, dass die Menschen und vor allem auch seine Jünger ihm endlich glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in Schwierigkeiten bin oder mich das Leben herausfordert, dann kommt ja gern der Satz: Ja, Herr, wo bist du eigentlich? Übersiehst du mich? Hast du mich vergessen? Warum passiert mir das? Warum bin ich das Opfer? Warum muss das schon wieder sein? Kann es nicht endlich mal ruhig laufen? Das sind so die Paradesätze, die, wenn man irgendwo da in einem Loch drin sitzt, schon gerne kommen. Und es kommt doch gern: Herr, wenn du mir nur endlich ein großes Wunder machen würdest in meinem Leben, dann könnte ich endlich dran glauben, dass du wirklich alles tun kannst. Ja, wie wir sehen, bei der Auferweckung des Lazarus hat auch das nicht wirklich funktioniert. Weil es waren genug Leute dort, die trotzdem nicht geglaubt hat, obwohl sie mit eigenen Augen gesehen haben, wie Jesus jemanden vom Tod auferweckt hat. Also ich glaube, mich würde es umhauen, wenn das jemand machen würde vor meinen Augen. Aber der Punkt ist der, wenn du vorher nicht bereit bist, das zu glauben, dann nutzt dir das größte Wunder nichts. Wenn wir uns nicht darauf einlassen wollen. Das können wir auch sehr schön im 1. Korintherbrief nachlesen. Ich gehe da nur kurz darauf ein, einfach, dass es nicht so lang wird. Aber da geht es darum, dass ja eben wir an die Auferstehung der Toten glauben sollen, weil wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Und wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und unser ganzer Glaube hätte keine Grundlage. Und da kann man dann weiterlesen: Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Also im Korintherbrief bringt Paulus das so richtig schön zum Ausdruck, dass unser Glaube eigentlich tot ist, wenn wir die Auferstehung ausklammern. Und ich finde das so schön, wie Martha und Maria reagieren, weil es ist eigentlich eine zutiefst menschliche Reaktion. Sie laufen, obwohl sie an Jesus glauben, laufen sie auf ihn zu. Ah, wärst du doch nur hier gewesen. Also so der Vorwurf, Gott, hättest du nur das verhindert. Wieso bist du nicht da gewesen? Und so weiter. Und die beiden glauben zwar an Gott und letztlich ja auch an die Auferstehung, aber sie sehen halt doch vordergründig ihren toten Bruder, sind voller Trauer, sehen diese Endgültigkeit des Todes im Leben. Und Jesus setzt aber eben mit der Auferweckung des Lazarus ein Zeichen. Ich bin der Überwinder des Todes in allen Facetten. Der Tod ist besiegt, er hat keine Macht mehr über uns. Und als Christen sind wir oft wie Martha. Sind wir heute so weit, die gleiche Antwort zu geben wie sie, wenn er uns fragt, glaubst du das? Antworten wir dann auch, Herr, ja, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Und das finde ich so schön an dieser Erzählung, weil die eben mehr ist als Auferstehung, sondern eigentlich auch eine Aufforderung für uns, dass wir Gott wieder ins Zentrum stellen. Da bietet sich jetzt auch sehr schön die Fastenzeit an, einfach Gott wieder mehr Raum zu geben, ihm einfach wieder auf ihn zuzugehen und ihm zu sagen, ja, Herr, ich möchte gelassen sein, ich möchte mehr vertrauen. Weil genau dafür ist Jesus ja auf die Erde gekommen. Als Baby, als Verfolgter, als Außenseiter, als Gekreuzigter, der dann eben einfach den Tod überwindet. Weil durch ihn überwinden auch wir im Leben vieles. Krankheiten, Tod, Zweifel, Ängste. Auferstehung bedeutet auch Freiheit, weil ich habe da so ein Bild von Gott geschenkt bekommen, dass wir eigentlich ohne Jesus wie Tiere in einem Käfig sind, mit Gittern. Im Käfig haben wir scheinbar alles, was wir so brauchen, wir haben zu essen und wir haben zu trinken und es ist eigentlich eh alles ganz gut und so. Und der Käfig gibt uns ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Das habe ich mir gedacht, das ist wie so ein Hamster, der einfach keine andere Welt kennt. Der kennt da so seinen Käfig und ab und zu kommt ein Futter rein und ja, der lebt da halt so vor sich hin. Und irgendwann gewöhnen wir uns so an den Käfig, dass wir gar nicht mehr realisieren, dass da draußen eigentlich was anderes für uns bereitet ist. So richtig gut gehen tut es uns drin nicht, aber Mut haben tun wir auch nicht, dass wir es ändern. Und Jesus nimmt diese Gitterstäbe weg. Die Tür ist eigentlich offen und der Weg ist frei. Reinhold Messner hat, ich weiß nicht, ob ihr Reinhold Messner kennt, aber den meisten würde er doch was sagen. Es ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Bergsteiger der letzten 50 Jahre. Und ich habe ein Buch von ihm gelesen, das heißt, die Freiheit aufzubrechen, wohin ich will. Und das ist sehr inspirierend. Und Gott schenkt uns diese Freiheit, weil er uns einfach einen freien Willen gegeben hat. Wir dürfen aufbrechen, wohin wir wollen. Wir dürfen uns jeden Tag entscheiden, mit wem und womit wir uns beschäftigen, wem wir nachfolgen. Aber Gott sehnt sich eigentlich danach, dass wir nicht aufbrechen, wohin wir wollen, sondern aufbrechen, wohin er will und wo er uns hinführen will, weil diese Käfigtüre offen ist. Weil dort, wo allein wir hinwollen, da rennen wir wahrscheinlich im Käfig weiter. Ja, Jesus bricht mit Festlegungen, eben mit unseren Gittern. Und wir sollen, also ich sehe das so, wenn wir Jesus nachfolgen, dann trauen wir uns aus diesem Käfig raus. Und dann sehnen wir uns auch immer mehr nach dem, wo Jesus uns hinhaben will. Und dann ist das im Endeffekt doch der Weg, den wir eigentlich wollen, nach dem wir uns eigentlich sehnen. Jesus bricht mit Festlegungen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Für jemanden, der mit dem Begriff Festlegung nichts anfangen kann, das sind Dinge, die uns zugesprochen werden von anderen Menschen, die uns gesagt werden, wie wir sind, wer wir sind. Oder die wir uns selber sagen, du kannst das nicht. Du bist zu groß, das ist unmöglich, das schaffst du nicht, du hast die Mittel nicht. Niemand unterstützt dich, du musst alles alleine schaffen. Und so weiter. Und Jesus bricht das, weil er ist die Auferstehung und das Leben. Mit dem Tod lassen wir auch Altes zurück. Unser altes Ich, unser altes Leben. Wir müssen zuerst sterben, um mit Jesus aufzustehen. Und viele Menschen, das ist meine Erfahrung zumindest, wenn ich mit Menschen spreche, die so mit Gott nicht wirklich viel zu tun haben wollen, die meinen, ja, sie wollen nicht an Gott glauben, weil sie wollen nicht fremdbestimmt sein. Sie kommen super zurecht ohne irgendeine Macht. Sie glauben das nicht, sondern alles, was sie in ihrem Leben geschafft haben, haben sie aus eigenem geschafft. Aber ganz ehrlich, wie weit geht deren Kraft und deren Mut? Im Endeffekt sitzen sie doch nur im Käfig und wir auch. Und das nenne ich, das ist wahrscheinlich der größte Mut, der Mut einfach loszulassen. Wir haben heute davon gesprochen, vom Loslassen. Vom Loslassen der Angst. Helmut hat letzte Woche auch davon gesprochen, Angst herzugeben, keine Angst mehr zu haben. Unser Leben ist einfach so eine Reise ins Unbekannte. Gott sagt uns zu, dass wenn wir unser altes Leben aufgeben, also sterben, werden wir Leben haben. Überwinden, wieder aufstehen. In der Auferstehung steckt ja auch das Wort wieder aufstehen. Das heißt, wenn ich hingefallen bin, stehe ich wieder auf. Nicht nur von den Toten. Und ich habe jetzt so gegen Ende noch einen schönen Vergleich oder eine schöne Erzählung, die wird besonders Fantasy-Freunde freuen. Nur damit ich eine Ahnung habe, wer kennt den Herrn der Ringe? Also wisst ihr grob, um was es geht. Also ich fasse es ganz kurz zusammen. Es geht um einen äußerst bösen Ring und um einen Kampf in Mittelerde, also in einer Welt quasi. Das Gute gegen das Böse und Frodo, ein Hobbit, eine Figur aus dem Auenland, macht sich auf den Weg, den bösen Ring zum Feuerberg tief ins Feindesland zu bringen, um ihn zu vernichten. Und die ganze Welt, also Mittelerde, wird quasi vom Bösen überrannt. Und es liegt eine große Verantwortung auf Frodo, eben diesen Ring zu vernichten. Und auf dieser Reise begleitet ihn eben Samwise und eine Kreatur namens Gollum, die lange Zeit eben im Besitz dieses Rings war und auch von ihm beeinflusst wurde. Und eben Frodo beschließt einfach, sich still und demütig dran zu machen, diese Aufgabe zu bewältigen, auch wenn er eigentlich keinen persönlichen Vorteil drin sieht für sich selbst. Und also Frodo kann man als demütige Person bezeichnen. Demut kennt keinen Stolz. Sie neigt sich vor ihrem Herrn und sagt, was soll ich nach deinem Willen tun? Also wer demütig ist, ist bereit zu dienen. Frodo dient. Er weiß, dass er nicht alle Antworten kennt. Er weiß nicht einmal, wo ihn seine Reise genau hinführen wird. Er ist auch sehr unsicher darüber, ob er das jemals schaffen wird. Eher als kleiner Hobbit sozusagen. Doch er ist bereit, einfach alles zu geben, auch wenn es ihm das Herz bricht, daran zu denken, was eigentlich alles schiefgehen kann auf der Reise. Und er kann sich auch das glorreiche Ende, das er dann passiert, nicht vorstellen. Und Frodo ist so ein schönes Beispiel für mich, wie sehr man im Prinzip den Sieg erlangen kann, wie sehr man belohnt wird, wenn man einfach seine eigene Wünsche ein bisschen auf die Seite stellt und das irgendwie sein lässt, die Dinge auf seine Weise zu tun. Und es gibt da ein sehr schönes Gespräch mit Sam, also dass Sam zu ihm sagt, in einer Situation, wo es wirklich drunter und drüber geht, wo beide wirklich schon am Verzweifeln sind, da spricht Sam zu Frodo. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen, die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben, selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr Frodo, ich verstehe jetzt. Ich weiß jetzt, die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit umzukehren, nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo, und für das lohnt es sich zu kämpfen. Glaubst du an die Auferstehung, so wie Martha? Glaubst du an das Gute, das Gott für dein Leben bereitet hat, indem er den Tod überwand? Hat er auch für dich und deine Ängste überwunden? Worauf fokussierst du dich im Leben? Auf das Positive oder auf den Tod und das Negative um dich herum? Weil was so schön ist, was nach einer festgelegten Tatsache aussieht, so wie der Tod, hat für Gott keine Bedeutung oder das sieht er mit ganz anderen Augen. Und oft wirst du für was erwählt, was du gar nicht geplant oder gedacht hattest. Und dann hast du die Wahl, Gott zu vertrauen, dass er dich führen wird. Was kannst du heute mitnehmen aus all diesen vielen Worten? Du hast die Sicherheit und langsame Gelassenheit, mit Jesus zu gehen. Er ist manchmal langsam und arbeitet manchmal anders, als wir glauben, aber er geht mit uns. Jesus bricht Festlegungen. Selbst der Tod ist keine feste Größe. Glauben ist ein Schritt des Vertrauens. Also nicht auf große Wunder warten. Denn selbst wenn Jesus vor unseren Augen ein großes Wunder tut und wir sind nicht dafür bereit, werden wir es nicht sehen, wie man beim Lazarus gesehen hat. Und ihr habt hier und heute die Wahl, Gott wieder neu zu vertrauen, dass er euer Leben gelingen lässt. Und wenn du auch so wie Frodo in der Herr der Ringe eigentlich nicht weißt, wohin dich dein Weg führen wird, dann lade ich euch ein, dass wir jetzt in der Anbetungszeit ja das wieder vor den Herrn bringen. Ich werde dann noch beten und die Einsetzungsworte sprechen. Und die Estera und ich werden hier vorne sein. Und ihr könnt alles vor den Herrn bringen, ans Kreuz bringen. Und wenn ihr denkt, dass ihr soweit seid, dass ihr das Abendmahl annehmen könnt für euch, also das, was Jesus für uns alle getan hat, dann könnt ihr zu uns kommen und wir geben euch das Abendmahl. Zuerst einmal Amen. So, jetzt suche ich euch das Abendmahl. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamahl. Am Abend dieses Tages nahm Jesus mit den 12 Jüngern am Tisch Platz. Beim Essen erklärte ihnen, ich sage euch, Verzeihung, ich habe mich verlesen. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in der neuen Welt meines Vaters mit euch trinken werde. Ja, Vater im Himmel, ich bete jetzt, dass du jeden Einzelnen berührst hier. Dass sich jeder Einzelne oder jede Einzelne auf dich einlassen kann, Vater. Segne jeden, der einfach ja mit belastetem Herzen zu dir kommt, Vater. Und ich spreche euch das alle zu, dass der Vater im Himmel euch alles vergibt, was ihr an Fehlern habt, an Dingen, die euch belasten, die euch ja die falsch waren in eurem Leben, dort, wo ihr irre gegangen seid. Und ich segne euch alle damit, dass der Vater im Himmel euch das alles vergibt, wenn ihr offenen Herzens zu ihm ans Kreuz kommt. Tragt in der Stille einfach zu ihm, was euch belastet und was in eurem Leben nicht in Ordnung ist. Und ich bete euch, dass Gott euch das aufzeigt, was vielleicht, wo ihr in die falsche Richtung lauft und was nicht gut läuft in eurem Leben, was nicht gut ist. Und spreche euch aber gleichzeitig zu, dass unser barmherziger Vater euch mit offenen Armen empfängt. Amen.